Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Unser Thema heute ist Mieten. Oder auch, wer gehört wem? Mieten verbieten und den Tod richtig genießen. Viel Spaß.
Mieten wollen wir sprechen. Über Mieten.
Über Nieten wollen wir sprechen.
Über Nieten.
Über Mieten.
Was okay. Hast du recherchiert?
Ja, ich habe mir mal meinen Mietvertrag durchgelesen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe mal bei Mieten, glaube ich, denken die meisten Leute als allererstes an ihre Wohnungsmieten. Ne?
Ja, das täte ich sogar auch tun.
Ja, aber ich glaube, die meisten denken nicht darüber nach, was Mieten eigentlich ist.
Ja, aber ich würde auch tatsächlich ganz gerne mal mit den Wohnungsmieten anfangen, weil das ja das Ding ist, dem du dich quasi, vor allem in Deutschland, nicht entziehen kannst. Also die wenigsten haben, oder weniger als die Hälfte haben Eigentum. Und bei dieser Hälfte, da sind schon alle Kinder und Verwandten quasi, die da untergebracht sind, mitgerechnet.
Ja.
Wenn weniger als die Hälfte der Deutschen vor allem Eigentum haben, müssen sie Miete zahlen, um irgendwo wohnen zu dürfen. Und ganz nebenbei ist das ja auch akut ein großes Problem, dass die Mieten in einer Art und Weise steigen, respektive in einem Maße, dass die Leute sich ihre Wohnungen kaum mehr leisten können. Deswegen ist es natürlich auch sehr naheliegend, bei Mieten erstmal an Wohnungsmieten zu denken und an den relativ katastrophalen Zustand, der hier so herrscht. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, aber das ist, macht nicht wirklich Sinn, weil mir ist aufgefallen, wenn man diese runterbetet, das ist für viele Leute wirklich schwierig, das mit dem mit Fleisch zu füllen. Aber mal eine Zahl genannt, die Menschen, die als Armut gefährdet gelten, und das sind mehrere Millionen in diesem Land, zahlen im Schnitt über 60% ihres verfügbaren Einkommens für Miete. Dann haben die also noch nichts gefuttert. Und das hat natürlich auch eine Geschichte, das Ganze, ne? Warum gibt es in so einem Land wie Deutschland ja zumindest eine Form von Mangel, der sich da am Markt, am sogenannten, so durchschlägt? Wie kann das sein?
Ja, wenn die Nachfrage ein bisschen zu gering ist, dann kann man da halt, wenn die Nachfrage ein bisschen größer ist, als was angeboten ist, dann kann man auch die Preise halt ein bisschen höher machen. Ne? Und es mag auch mit mangelnder Regulierung zusammenhängen. Es mag aber auch im Konzept sein, also wer der Eigentümer ist, ne, von Wohnungen. Ne?
Ja, schauen wir uns mal an, wie es denn zu solchen Mängeln kommt. Also wir haben ja quasi hier in diesem Staat mit der Mangellage angefangen. Das lag unter anderem daran, dass die Alliierten schöne Schneisen in unsere Großstädte gebombt haben. So, was ist damals passiert? Der Staat hat ganz selbstverständlich sich dieser Sache angenommen, weil man festgestellt hat, wenn die Leute nichts zu wohnen haben, ist schon mal schlechter Staat. Und hat sich also um Wohnungsbau gekümmert. Waren halt auch nicht die einzigen. Die Gewerkschaften haben eine Menge gemacht, natürlich auch Privatleute, die sich was aufgebaut haben, vor allem wenn sie schon ein Grundstück hatten oder dergleichen. Was damals noch nicht so angesagt haben, waren sogenannte Investoren. Diese Investoren haben nämlich erst später das, was gerade in den 50er, 60er Jahren aufgebaut worden ist, aufgekauft und da extrem an der Mietschraube gedreht. Warum ich das erzähle, ist vor allem, weil es noch eine Zäsur gegeben hat, nämlich unter meiner Lieblingsregierung Schröder-Fischer, die nämlich hingegangen ist und die staatliche Unterstützung des Wohnungsbaus in eine Unterstützung des Wohnungsmarkts umgewandelt hat. Das heißt, die haben sich eigentlich komplett aus der Planung rausgezogen und ja, im Prinzip ist seitdem Staat nicht mehr verantwortlich für Wohnungsbau, sondern gibt halt vor allem Leuten, die halt bauen, hier auch in erster Linie dann durchaus Privatpersonen, Familien, günstige Kredite, teilweise Zuschüsse und so weiter. Wie gut das funktioniert, sehen wir nämlich überhaupt gar nicht. Und ist eigentlich auch ein seltsames Konzept, dass man das auch schon mal wieder den Markt regeln lässt. Ja, hat nicht so funktioniert.
Ich wollte mal so zwischendurch nochmal sagen, ich sehe das Problem weniger im Mieten als im Eigentum. Also da versuchst du, glaube ich, auch eigentlich hinzukommen. Ne? Wer der Eigentümer ist, das ist das große Problem. Oder wer wie viel besitzt, ja? Und wozu, ne?
Ja, ich meine, das eine ist ja ohne das andere nicht in einem kapitalistischen Staat zu haben. So, also grundsätzlich kann man das so machen. Man kann ja sagen, die Leute müssen eh wohnen Warum sorgen wir nicht dafür, dass jedem die Karte gehört, in der er wohnt? Oder das könnte man natürlich auch auf andere Bereiche. Ich denke an sowas wie Gesundheitsversorgung oder dergleichen.
Ja.
Aber das muss ja hier der Markt regeln. Ich habe das bis heute auch nicht verstanden. Aber ja, es geht natürlich letzten Endes um das Verhältnis des Eigentümers zum, ja, wie auch immer. Was ist der andere? Ist das ein Kunde, Vertragspartner, Ausgebeuteter? Vasall, Sklave, ich bin da noch etwas unentschieden, wie man in diesem Verhältnis denken sollte. Ja, es gibt Eigentümer und diese Eigentümer sind nicht identisch mit den Nutzern des Wohnraums.
Ja. Ja.
Gibt's woanders auch? Was ist woanders anders?
Also bei Wohnen ist, glaube ich, auch die Zeitdauer immer extrem. Ja. Also Wohnungen mieten normalerweise, andere Sachen, die man so mietet, mietet man normalerweise nicht für so lange. Also sagen wir mal Maschinen oder also Immobilien und auch die andere Form der Miete, Pacht, die aber ein bisschen anders funktioniert, das sind halt Sachen, die besonders lange gehen. Ja. Aber was bei Miete tatsächlich passiert, ist ja, du als Mieter bezahlst ja jemand anderem, dass er das gebaut hat und dann noch oder gekauft hat und da noch Riesengewinn draus schlagen kann. Ja, das ist eben das etwas Seltsame daran. Und vor allen Dingen noch seltsamer wird es, wenn es dann halt gekauft oder gebaut worden ist mit Zuschüssen der Allgemeinheit. Ne? Dann, aber da sind wir schon wieder weit weg vom Mieten. Was kann man noch mieten? Ja, man kann, ich glaube, wenn man ist ein Parkplatz auch schon eine Miete, wenn man dafür Geld bezahlt? Ja.
Das mit den Mieten über die Wohnungsmiete hinaus ist ein sehr weites Feld. Ich würde gerne noch einen Augenblick bei den Mieten bleiben, weil, wie gesagt, keine Wohnung zu haben, ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja in der Bedürfnispyramide direkt unter Fressen und Saufen.
Ja.
Ganz oben. Und das macht natürlich die Miete auch entsprechend abhängig. Ja, ob ich mir einen Parkplatz miete oder nicht, das kann ich mir überlegen. Ich muss ja noch nicht mal Auto fahren. Ob ich irgendein Abo abschließe, ob ich mir eine, selbst wenn ich einen Betrieb habe und brauche jetzt unbedingt eine Maschine, um meinen Auftrag zu erfüllen, kann ich sagen, okay, erfülle ich den halt nicht, zur Not gehe ich pleite. Aber keine Wohnung haben ist, wie gesagt, keine Option. Und das wird natürlich auch ausgenutzt. Und das ist halt auch das Besondere an diesem Wohnungsmietverhältnis, dass der Vermieter entsprechend, der Eigentümer entsprechend viel Macht über den Mieter hat, tendenziell. Jetzt habe ich ja gedacht, Sie haben immer gesagt, es gibt da draußen diese soziale Marktwirtschaft und gerade auf dem Mietmarkt. Sollte das doch in irgendeiner Form zu Regulierungen führen? Ist das nicht so oder ist da irgendwas passiert?
Ja, doch, gibt ja Regulierungen. Also du kannst halt nicht, wie du willst, die Miete einfach festsetzen. Ja? Es gibt ja diesen Mietspiegel, der aber auch so eine, wie soll man das nennen, eher so, sowas wie ein Orakel ist. Ist genau wieder so ein ähnlicher Trick, laufen so ähnliche Tricks wie teuer ist der Strom, nämlich immer so wie das teuerste. Also wenn zum Beispiel bei dir in der Gemeinde keinen Mietspiegel gibt, dann guckt man mal in der Nachbargemeinde, wo es vergleichsweise so ist und kann sich dann auch in den Nachbargemeinden, glaube ich, den höchsten aussuchen. Und der Vermieter kann auch nicht einfach so die Miete erhöhen, wann immer es ihm gefällt. Ne? Sondern er muss sich da an Fristen halten und auch an Höhen, die er erhöhen darf. Ne?
Ja, es gibt die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete.
Schönes Wort.
Ich habe das ja hier und da schon mal erwähnt. Ich habe ja eine Vermieterin, die hat ganz, ganz schwer geerbt und musste deswegen als erstes uns die Miete erhöhen. Das hat sie gleich doppelt gemacht. Es gab eine Modernisierung, die natürlich die Mieter finanzieren müssen. Und ja, das mit der ortsüblichen Vergleichsmiete ist auch eine Option, die sie gezogen hat. Das heißt, du darfst bis zu 20% alle 3 Jahre erhöhen, bis du die Höhe dieser ortsüblichen Vergleichsmiete, ich glaube, nicht über 10% überschreitest. Auf jeden Fall ein paar Prozent darfst du sogar drüber gehen. Was natürlich bedeutet, wenn du es so machst, dann steigt die Miete natürlich je nach Wohngegend vor allem in entsprechende Höhen. Und da reden wir ganz nebenbei noch von einem legalen Vorgang. Man kann es ja trotzdem machen, dann muss der Mieter nämlich erstmal klagen, beziehungsweise sich irgendwie zur Wehr setzen. Und das Interessante daran, finde ich, ist die Auffassung von Recht, die dahinter steht. Das heißt, Ich unterstelle tatsächlich mal, dass es gerade in den 50er, 60er Jahren, also oder in den 70er Jahren noch, als ich noch ein Kind war, da gab es ja auch schon Mietverhältnisse. Da gab es aber einen anderen Blick auf diese Verhältnisse, auf Eigentum, auf Vertragspartnerschaft und so weiter und so fort. Das mit dem Recht ist nämlich so ein Ding, gerade im Mietrecht. Der Vermieter hat im Prinzip das Recht, wie gesagt, die Miete bis an eine bestimmte Grenze heran zu erhöhen. Das heißt aber, er wird begrenzt. Das heißt, ab dieser Grenze, wenn er darüber hinausgeht, wird es Unrecht. Es wird aber heute so verstanden im Prinzip und wahrgenommen, als sei es quasi das Geburtsrecht des Eigentümers, rauszuholen, was rauszuholen ist,
ja,
und über seinen Vertragspartner drüber zu rollen, ohne auch nur sich anzuschauen, kann er sich das überhaupt leisten, ohne an morgen zu denken, geschweige denn irgendwie sowas wie einen sozialen Zusammenhang zu denken. Das heißt, das, was Recht hier macht, nämlich eine Begrenzung nach unten, ist im Prinzip, beziehungsweise eine Begrenzung nach oben, ist für die Eigentümer längst eine Begrenzung nach unten. Das ist das Mindeste, was sie haben wollen. Und wenn sie noch mehr rausschlagen könnten, würden sie das auch noch machen.
So. Ja, klar.
Weil sonst kann sich ja die, sonst könnten sich ja die Tendenzen nicht so zeigen, wie sie sich zeigen, gerade in den Großstädten, wo, München, Hamburg, Berlin, die relevanten Städte, man kann sich das Wohnen da definitiv nicht mehr leisten. Und ich weiß nicht, sehe ich das richtig? Ich bin nicht hier rum, bin ich ideologisch, wie sagt man, verblendet?
Nö, eigentlich nicht. Also wird ja auch so beworben halt, wenn du ein bisschen Kapital hast, kauf dir doch eine Wohnung, die kannst du halt richtig knacke vermieten halt, da kommen deine Ausgaben schnell rein oder du bringst halt nur das Startkapital mit, um so eine Bude zu kaufen, dein Eigenkapital, und durch die Mieteinnahmen wird ein Großteil da der, was man da als Tilgung oder wie das heißt, was man halt zahlen muss, die monatlichen Raten abgegolten und so weiter. Und damit finde ich, ist eigentlich schon das größte Problem beim Wohnungsmieten halt dargestellt, ja. Das ist halt, eigentlich sollte man über Mieten nicht wirklich Geld verdienen können, ne? Und man sollte eigentlich nicht, wenn der eine nur der Mittelsmann ist, ja, damit diese Wohnung gekauft wird, weil er die 20.000 Eigenkapital mitgebracht hat, dann sollte es eigentlich so sein, dass dem die gar nicht gehört. Ja, der kriegt vielleicht eine Vermittlungsgebühr, eine kleine, aber derjenige, der da eigentlich mietet, der sollte, die Bank hat ja vorher schon alles ausgerechnet, wie es funktioniert und was an Rücklagen und. Also könnte man eigentlich sagen, man braucht diesen, der die 20.000 mitbringt, gar nicht halt. Ne?
Das ist doch Kommunismus.
Das ist soziale Verteilung der Sachen, ja. Also.
Wir hauen uns ja hier eigentlich die ganze Zeit bis hierhin Binsenweisheiten um die Ohren, aber oh. Dieser Bruch, dieser völlige Bruch eigentlich zwischen einem Investment, einer Kapitalanlage und einem Lebensbedürfnis, die repräsentiert sich ja eigentlich kaum mehr irgendwo. Nicht in der öffentlichen Debatte, schon gar nicht im Recht und im konkreten Mietverhältnis ja auch nicht. Du kannst dann noch so rumheulen und deinem Vermieter sagen, kann ich mir nicht leisten. Also, suchen Sie sich eine kleinere Wohnung, gehen Sie woanders hin. Ja. Also das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht unter einen Hut zu bringen. Wie kann man, also für mich ist es total fremd, mir vorzustellen, Wohnen generell als eine Kapitalanlage, also das Wohnen anderer Leute als meine Kapitalanlage zu betrachten. Und es ist ja längst so, dass du dich halt, wie du gerade auch angedeutet hast, man kann sich ja so mit Häppchen irgendwo einkaufen in irgendwelche AGs oder du kannst ja zum Teil auch solltest du noch Wohneigentum haben oder solltest du dich verkalkuliert haben, zum Beispiel mit einer Finanzierung eines Hauses, dann kannst du das in Teilen wiederum irgendeinem Investor verscherbeln, der dir dann für dein eigenes Haus Miete abnimmt und solche Geschichten halt. Ne?
Ja.
Es ist, ja. Ich denke, das ist halt was, worauf ich immer wieder stoße, dass so eine Naivität, die in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik geherrscht hat, dass man sich denkt, ja klar, komm, Miete ist normal, wird dein Vermieter wirklich schon nicht auf die Straße setzen und so weiter und so fort, dass sich das so Schrittchen für Schrittchen dahingehend geändert hat, dass es im Prinzip nur noch darum geht, Eigentum und Profit zu sichern.
Also in anderen Ländern läuft es ja auch ein bisschen anders, ne? Die also auch einen irren Immobilienboom hatten und auch einen irren Bauboom, da ist dann irgendwann limitiert worden, wie viel Wohnung du kaufen kannst. Ne? Ja, da gab es ja Leute, die haben ja in der Woche eine Wohnung gekauft und die dann vermietet für exorbitante Preise. Ja. Und das geht dann nicht mehr. Ne? Ja. Also es wird ja hier auch, es gibt ja hier auch die Regulierung, wenn du was verkaufst, bevor du es 10 Jahre gehabt hast, dann musst du halten. Dann wird es halt einkommensteuerpflichtig und so weiter und so weiter und so weiter. Oder ist eher andersrum, wenn es 10 Jahre, wenn es deins war und oder du selbst bewohnt hast in der Zeit, dann muss es halt nicht. Ne? Ja, aber diese Regulierung greift irgendwie nicht richtig. Ne? Also finde ich.
Ja, das Interessante ist, dass der Teufel da im Detail steckt und ich denke, das ist halt auch was, warum da nichts passiert. Warum sich vor allem natürlich die Kapitalfraktion immer durchsetzt. Weil die nicht nur das Know-how kaufen kann, um zu verstehen, wie der Markt funktioniert, sondern sich natürlich auch sehr viel einfacher unterhaken und als Fraktion dann halt auch als Machtpartei quasi etablieren können. Gerade wenn es viel Kapital ist, was viel Wohnungen aufkauft. Was ich ganz interessant finde, ist so dieses Wiener Modell. Ein großer Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, und ich glaube in Wien ist es nochmal speziell, ist, dass die Sozialbindung nicht wegfällt nach 10 oder 20 Jahren. Also selbst wenn hier mal sowas wie sozialer Wohnungsbau stattfindet, ist halt irgendwann, fällt wie gesagt die Sozialbindung. Du kannst halt dann die Mieten da doch irgendwann erhöhen, wie du möchtest.
Ja.
Was natürlich einerseits es attraktiver macht, sowas zu finanzieren. Auf der anderen Seite aber eben dazu führt, dass die Mieten auf die Dauer weiterhin steigen wie blöde. Und das ist halt woanders anders geregelt. Es gibt auch ganz krasse Gegenbeispiele. Ich fand Portugal so spannend. Da waren die Mieten eigentlich über Jahrzehnte extrem niedrig, weil sie gar nicht erhöht werden durften. Und das hat sich dann quasi von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil verdreht, weil die Troika da aufgeschlagen ist. Also hier unsere EZB, die EU und wer gehört noch dazu? Fällt mir gerade nicht ein, guckt selber nach. Und hat den Portugiesen einen Vorschlag gemacht, den sie nicht ablehnen konnten, weil sie halt auch im Rahmen dieser sogenannten Euro-Krise Probleme hatten und haben sie quasi dazu gezwungen, die Mieten nach oben zu öffnen. Und die sind dementsprechend dann halt auch gerade dort in den Großstädten explodiert. Das heißt, da ist halt jetzt gut, die EU ist da immer noch so eine Metaebene, aber grundsätzlich, wenn der bürgerliche Staat dazu da ist, ja letzten Endes Profite zu sichern, dann zeigt sich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr deutlich, auf welcher Seite er da im Grunde genommen immer steht. Und ich finde es vor allem so faszinierend, wie blind das abgeht, weil inzwischen scheint sich ja auch niemand mehr zu fragen, ob man überhaupt noch Profite rausquetschen kann aus Leuten, die einfach nicht mehr zahlen können. Ich meine, selbst ökonomisch betrachtet, selbst innerkapitalistisch betrachtet, finde ich das Konzept irgendwie nicht recht überzeugend.
Ja, wieso? Da gibt es ja genug Leute, die auch bereit sind, 60% ihres Einkommens für die Miete zu zahlen.
Ja, ist wie der Frosch, der bereit ist, auch 80 Grad auszuhalten, ne?
Ja, warum nicht?
Ja, aber das Problem ist, wenn du dann auf 70 gehst, also irgendwo ist die Grenze eben erreicht.
Ich glaube nicht. Also bei 100%, weil dann gibt es nichts mehr zu essen, dann musst du wirklich kriminell werden. Also,
ja, ich habe es nicht so mit dem Glauben, ich habe es eher mit der Mathematik. Also es gibt halt die Grenze, wo dann der Zahlungsausfall droht. Und wenn die Zahlung einmal ausfällt, auch das sagt die Erfahrung, da müssten eigentlich gerade Vermieterverbände sich prima mit auskennen. Dann kommt auch gar nichts mehr. Und dann musst du natürlich jetzt perspektivisch auch massenhaft Mieter loswerden. Und danach musst du dir solvente Mieter backen, die diese Mieten noch zahlen. Ich wohne hier in einer Gegend, wo wir wahnsinnig viel Leerstand haben, genau aus dem Grund.
Aber gut, dass du auf das Thema kommst. Also das wundert mich auch ein bisschen. Also Leerstände von vermietbaren Objekten, ja, also jeglicher Art. Wie kann es sich lohnen, es leer stehen zu lassen, wenn es leer steht, weil die Miete so hoch ist? Also, du hast gesagt, du findest ja gut mit Mathematik, mach doch mal einen Vorschlag, wie sich das rechnet.
Nein, das ist ja, wie gesagt, die Verwunderung, die ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Ja. Wie kann sich das rechnen? Das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Ja. Das scheint inzwischen so eine Art Ideologie zu sein, wenn du nicht mindestens so und so viel rausquetscht, bist du ein Loser oder was, ich weiß es nicht.
Naja, es geht ja so, wenn du einmal also Immobilien hast, dann ist es relativ einfach, auch mehr Immobilien zu haben. Ne? Denn du kannst diese Immobilien ja beleihen. Ne? Das, was derjenige, der dir die Immobilie bezahlt, weil er dein Mieter ist, nicht kann. Ne? obwohl er eigentlich ja noch mehr bezahlt als du, irgendwie.
Ja, gut, das ist jetzt so eine Skizze der Kunst, eine Blase aufzublasen.
Ja, ja, ja. Ja, aber das eben so, was einen verwundert, ja, ist berechnet ein Vermieter so, der sagt halt, also im Jahr kalkuliere ich halt 15% Leerstand ein und ja, den akkumuliere ich dann über die Jahre und Jahrzehnte, und wenn da mal keiner für das, was ich haben will, mieten will, dann ist auch egal. Ja, jemand, der nicht mietet, also ein unvermietetes Objekt geht auch nicht so leicht kaputt, weil es keiner nutzt, ne? Also wenn ich mich ein bisschen drum kümmere.
Ja, gerade die großen Wohnungsgesellschaften werden es so machen. Übrigens auch ein ganz interessanter Wandel. Da fehlen einfach nur noch drei Buchstaben, ne? Früher waren es Wohnungsbaugesellschaften. Also gerade das, was, wie gesagt, hier für den Wiederaufbau zuständig war oder sich zuständig fühlte. Und das, was letzten Endes auch diese Immobilien, diese Massenimmobilien oder Immobilienmassen hinterlassen hat, das waren Wohnungsbaugesellschaften. Inzwischen sind es Wohnungsgesellschaften, die kaufen die aus, die quetschen die aus. Und das finde ich dann auch ganz interessant und kotzen sie eventuell dem Staat wieder vor die Füße, wenn sich dann rausstellt, oh, ist jetzt doch nicht mehr profitabel, ne? Also gibt es ja diverse Storys, die man ja sogar in der bürgerlichen Presse lesen kann. Ja. Das ist halt hier in der Gegend lustigerweise ein bisschen anders. Da scheint es mir ein ideologisches Problem zu sein. Also hier nebenan und hier gegenüber zum Beispiel sind zwei so Immobilien. Das ist hier typischerweise Familienbesitz. Das wiederum sind typischerweise Familien, die auch mehrere Immobilien besitzen. Das scheint denen aber egal zu sein. Also gerade hier nebenan oben, da ist eine Wohnung, da zieht gefühlt alle drei Monate jemand aus und wieder jemand ein. Das ist so eine kleine Sprungschanze, jemand, der hier wohnen möchte, der mietet sich das offenbar, weil er sich leisten kann und sucht sich dann was, weiß ich nicht, Schöneres oder Preiswerteres. Aber das steht halt auch alle Nase lang wieder leer. Ich weiß nicht, ob es sich trotzdem lohnt, spätestens hier gegenüber, wo die Wohnung also gerne auch schon mal ein Jahr auf anderthalb leer steht, scheint es wohl tatsächlich so zu sein, ich interpretiere das so, der Vermieter ist der Ansicht, er hätte ein Recht auf eine Miete in der und der Höhe, und wenn die nicht bezahlt wird, bleibt die Wohnung halt leer. Wie gesagt, da wird nicht mal mehr gerechnet.
Ja.
Vielleicht will Warum er sich auch keinen Pöbel reinholen, der nur 1000 Euro Miete die Wohnung.
Wenn er kein Minus macht, ja, dann sagt er sich, oder vielleicht kann er Minus ja auch irgendwie anders verwursten.
Und alles abgeschrieben.
Ja, klar.
Das ist ja auch das Interessante, ne? Ich meine, so, wenn man mal so ein bisschen rumspinnt, gerade hier die Gegend, schöne Wohnungen übrigens, ich bin auch ein Altbau-Fan, das sind alles so Wohnungen, Häuser so von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre rein. Und die sind ja alle 100-mal abgeschrieben. Und trotzdem werden ja Mieten verlangt, dass dir übel wird, ne?
Ja, du musst ja auch mal so sehen, da ist ja auch, wie hast du halt die ortsübliche Miete, ne? Da kann man ja auf keinen Fall drunter bleiben. Ne? Ja. Und das kostet ja auch Geld, sowas zu vermieten, die Verwaltung davon, und dann brauchst du ja einen Steuerberater und all solche Sachen. Ne? Das ist ja auch schwierig. Ne?
Wie nur einen Steuerberater?
Ein paar Steuerberater.
Ich wollte gerade sagen, wer hat denn noch einen Steuerberater?
Ja.
Pöbel.
Ja, das ist keine Ahnung. Die Familien, die ja deinen halben Stadtteil sich aufgeteilt haben unter fünf oder wie auch immer, vielleicht machen die das ja größtenteils auch gar nicht selber. Die haben dann einfach jemanden eingesetzt, der das für sie tut. Ja? Die sind dann so schon so eine Mini-Wohngesellschaft oder so.
Ja, die Tante, die hier anwesend, ich glaube, die ist zu geizig für eine Wohnungs-, wie nennen die sich noch? Wohnungsverwaltung, glaube ich, ne? Hausverwaltung.
Ja, so, ja. Ja, Hausverwaltung.
Die
ja.
Macht das persönlich. Das macht mir dann auch Spaß, mit ihr zu sprechen.
Ja, vielleicht ist es ja ihr Hobby.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Kann die ja wieder abrechnen, ne?
Ja, was weiß ich. Oh. Kann sich ein Gehalt dafür auszahlen.
Ja, genau. Noch mehr Kosten, die diese Wohnung verursacht. Ja, furchtbar. Die Last, die man damit hat.
Ich fand das übrigens ganz nebenbei ein Detail am Rande. Also hier wurde modernisiert, unter anderem haben sie eine Gasheizung eingebaut, eine neue. Ich zahle jetzt mehr als vorher, aber darf trotzdem die komische. Es steht noch so ein Wandschrank im Garten. so ein Lufttoaster, so ein Kühlschrank. Naja, however, das nur als Detail am Rande. Und ich meine, das ist, muss ein wahnsinnig schwerer Job sein. Ne?
Also, ich will nochmal auf deine Modernisierung da zurückkommen, die du erfahren hast. Ja, so eine ähnliche Modernisierung habe ich ja hier in dem Haus, in dem ich gemietet habe, auch erlebt. Ja, hier ist das falscheste Modell eingebaut worden. Niet und neues, neuer Gasbrenner. Und dazu ist dann noch Solarwasser, sag ich mal so salopp, aufs Dach gekommen. Aber nur ein bisschen. Man hat auf gar keinen Fall Photovoltaik draufbauen können oder wollen, obwohl hier aufwendig mit Gerüst, Einrüsten des Hauses und so gearbeitet werden musste. Und ich denke mal, das hat damit zusammen, dass den Besitzern dieses Hauses, die sind nämlich alle 60 plus, auch scheißegal ist. Ja? Die sagen also, guck mal, die Heizung ist jetzt drin, das hält noch 20 Jahre, das hält genauso lange wie ich. Das ist kalkulierbar und wir haben dafür auch noch eine Förderung bekommen, weil wir diese Auflage erfüllt haben, ja, umweltfreundlich mit diesem völlig sinnlosen Solarwasser was zu machen. Und ich denke, das hat oft so passiert, denn die Gruppe derjenigen, die halt besitzt, wird nur das Notwendigste tun. Ja, und das, was auch am günstigsten ist. Es gibt ja keinen Mehrwert dafür, wenn ihr sagt, ich mache mir hier so eine komplette Energiesanierung in dem Haus mit allem drum und dran und zahle da mal halt nochmal 150.000 oder wie auch immer, weil es hier die Deluxe-Version gibt, weil damit lässt sich ja das Haus nachher auch nicht besser verkaufen oder die Wohnung oder wie auch immer. Ne?
Ja, da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, könnte man überschreiben mit Demokratie my ass. Ja. Die Tatsache, dass du als Mieter, als Vertragspartner, verdammt nochmal, und zwar als quasi erzwungener Vertragspartner, überhaupt kein Mitspracherecht hat, wenn es um sowas wie Modernisierung geht. Ja, überhaupt keins ist jetzt, wenn man es auf die Goldwaage legt, nicht ganz richtig, aber im Prinzip trifft es die Realität. Wenn der Vermieter das so beschließt, dann wird das so gemacht. Und egal, ob es zu deinem Nachteil ist oder nicht, oder zu deinem doppelten Nachteil, ist vollkommen wurscht, du hast nichts mitzureden. By the way, ganz am Rande, hat hiermit überhaupt gar nichts zu tun eigentlich direkt. Die Hans-Böckler-Stiftung hat just mal wieder festgestellt, dass es echt demokratischer wäre, wenn man zum Beispiel bei Arbeitsverhältnissen auch zumindest eine Mitentscheidungsmöglichkeit hat. Ist auch ein ganz altes Gewerkschaftsmodell gewesen.
Nee, der Vermieter jetzt, oder?
Nee, die Hans-Böckler-Stiftung, das ist halt so eine Gewerkschaftsstiftung. Die haben es halt im Bezug auf die Arbeitsverhältnisse wieder mal festgestellt. Es wäre Demokratie, wenn die auch demokratisiert werden. Und bei Mietverhältnissen, auch das wäre vielleicht ein bisschen Demokratie. Nein, Demokratie ist, wenn du hier jemanden wählst, der das Gegenteil dessen tut, was er vorher versprochen hat und in deinem Namen Krieg führt. Aber das nur ganz am Rand. So.
Ach, der Arbeitnehmer soll ein Mitspracherecht haben, ja, nicht der Vermieter. Ja, völlig verwirrend sowas. Ja. Das ist wieder Kommunismus, oder?
Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich jetzt mal die liberalen Konzepte anguckt, also Eigentum und Freiheit sind da synonym. Und wenn du kein Eigentum hast, dann halt die Fresse, weil du bist ja gar nicht frei.
Also, wenn ich nochmal zu Mieten und Eigentum noch auch mal abbiegen darf. Ja.
Du jetzt, also hier in diesem Gespräch. Okay, ja. Ich dulde das jetzt.
Ja, einmal. Ich denke ja mit der Photovoltaik, man könnte es auch so lösen. Ja, ist ja für Mieter immer ein bisschen schwierig. Ne? Man kann aber genau ausrechnen, wie viel Sonne auf so ein Dach scheint in 10 Jahren, 20 Jahren oder so und wann welches Investment sich amortisiert hat. Und damit die Vermieter und nicht so Probleme damit haben zu entscheiden, der Vermieter eine Photovoltaik aufs Dach bauen will oder der Mieter sich Balkonsolar hinhängt oder so, kann man ja einfach sagen, ja, hier für jeden Mieter stehen ja so viel Quadratmeter Solarfläche zur Verfügung, der Vermieter hat da keinen Bock drauf, aber der Mieter kauft sozusagen diesen Anteil, also sozusagen wie CO2 hier Ablasszertifikate und hat damit Solarstrom und damit kriegt er auch genau, was er gekauft hat. Und wenn er so viel gekauft hat, dass er überproduziert hat, dann hat er halt einen Gewinn dadurch, dass seine Solaranlage woanders steht. Ja. Und muss dem Vermieter nicht erneut halt die Modernisierung und Aufwertung des Hauses bezahlen. Ne. Können wir machen. Also das Tolle ist ja, dass sogar das finanzielle Risiko dabei genau kalkulierbar ist. Also man könnte sogar sagen, der Staat gibt ein zinsloses Darlehen an alle, die wollen, weil er genau weiß, der hat das Haus nach Norden, der hat das nach Süden, bei dem kommt es in 5 Jahren zurück, bei dem in 50, aber er weiß, wann es wie zurückkommt. Ne?
Und wie sollen die Energiekonzerne dann auf ihre Profite kommen? Sag mal, in welcher Welt lebst du denn?
Naja, die senken ja dauernd den Strompreis. Also
ach so,
von daher.
Ja. Das lohnt, deswegen lohnt sich das eigentlich auch gar nicht mehr.
Die senken doch. Also,
das ist doch dieser Markt, der das alles regelt. Du hast
also
schon
wenn man,
irgendwas nicht verstanden.
Wenn man eine gerade Linie zieht, ja, vom Januar bis heute, also Januar 21 bis heute, dann kann man ja auch sehen, dass der Strom, dass die daran gearbeitet haben, dass der Strompreis konstant sinkt.
Ja. Der lustige, also wenn man jetzt vor allem korreliert den Beschaffungspreis und den Verkaufspreis, da fällt einem der Kitt aus der Brille.
Der Verkaufspreis ist nicht viel höher als der Beschaffungspreis. Es ist halt nur, dass man da noch so viele Gebühren draufhauen muss, damit das funktioniert mit dem Strom. Ne, der Druck, damit dann die Elektronen fließen.
Jetzt, wo du sagst, ja, die ganzen Elektronen, die wollen ja auch
Geld, die müssen ja bezahlt werden. Elektronenpumpe.
Ja. Ich überlege gerade. Es gibt ja so Protonenpumpenhämmer, aber ich kriege da jetzt den...
Das ist was anderes.
Den Zusammenhang kriege ich jetzt nicht konstruiert. Ja. Von 23, also im letzten Jahr gab es in den Großstädten in Deutschland, je nachdem, wen du fragst, in einem Jahr wohlgemerkt, eine durchschnittliche Steigerung der Mieten um 5-8%.
Das ist doch unter Inflation.
Das ist
doch gnädig.
Der Markt macht das gut.
Ja. Wir kommen noch mal zurück zu anderen Sachen, die man so mieten kann.
Ja. Das ist an der Zeit. Da gibt es ja so lustige Geschichten. Das ist jetzt mehr so die Rubrik. Wie heißt sie noch? Wie heißt denn diese Rubrik? Vermischtes, ne?
Vermischtes. Ja. Also erstmal sollte man noch mal anbringen, dass es ja auch wirklich den sogenannten Mietkauf gibt. Ja. Theoretisch gibt es den auch für Wohnungen, aber dann wird die Wohnung oder das Haus in der Regel relativ teuer sein. Aber den gibt es auch für andere Sachen. Ja? Also ich weiß zum Beispiel von einer Sache, da kann man halt ein E-Piano im Mietkauf sozusagen halt bekommen. Die Idee ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, dass man nicht erst sich so ein Piano kaufen muss und wenn man dann feststellt, nach 3 Monaten, man will gar nicht Piano spielen und man möchte das gern wieder zurückgeben, dann kommt man da aus dem Mietvertrag raus. Aber wenn man es gerne dann doch hätte, dann mietet man bis zu Ende und kauft es. Dann ist dann halt immer genauso teuer wie der empfohlene Verkaufspreis, aber es ist dennoch halt auf lange Sicht günstiger. Außerdem für Leute, die halt keinen Kredit aufnehmen können oder wollen, natürlich immer eine günstige Gelegenheit, weil du musst keine Raten abzahlen, du zahlst eine Miete. Ne?
Ja. Das klingt so sozial. Der
ist alles nicht sozial.
Ja. Ich meine, das Musterbeispiel ist ja eigentlich das Auto, Leasing, ne? Car-Leasing. Ursprünglich, die Älteren werden sich erinnern, konnte man also per Leasing, per Mietkauf, können wir jetzt meinetwegen auch genauer drauf eingehen, wie das funktioniert, aber man konnte ein ganzes funktionstüchtiges Auto leasen. Das heißt, in der Regel musstest du eine Anzahlung leisten, vielleicht auch nicht, und dann hattest du halt eine Leasingrate monatlich und wenn das Auto dann nach Ablauf der Leasingfrist nach einigen Jahren noch in Ordnung war, dann konntest du es zurückgeben. Meistens war es nicht mehr in Ordnung genug. Dann musstest du halt noch eine Restzahlung leisten und dann gehörte dir das Auto. So prinzipiell. Gut, ist natürlich eine Geschichte. Man will natürlich Leuten, die sich im Prinzip nicht leisten können, gerne Sachen andrehen. Und gerade bei so teuren Geschichten wie Autos, da ist es natürlich eine Geschichte. Da reden wir jetzt von Privatkunden. Für Geschäftskunden sieht es wieder ein bisschen anders aus. Die haben ja so diverse Abschreibmodelle und so weiter. Die können es natürlich auch, wenn sie groß genug sind, statistisch verrechnen, wie viele von den Autos werden kaputt gefahren und so weiter und so fort, wenn es dann Dienstwagen sind. So, aber grundsätzlich innerhalb kapitalistischer Verhältnisse eigentlich ganz rationales Modell. Prinzipiell.
Also wobei, du bringst hier ein paar interessante Punkte auch rein, wo Mieten eigentlich, eigentlich eine gute Idee wäre, gerade bei teuren Objekten, ne, und vor allen Dingen auch Autos. Heißt allerdings ja Carsharing bei uns, ne? Also diese Form. Da macht es ja eigentlich Sinn, dass man da sozusagen die Abnutzungskosten über die Nutzer verteilt, die dieses Gerät, hier ein Auto, nicht dauernd selber brauchen, das bei denen vor der Tür steht, 23 Stunden am Tag oder noch mehr, ne? Ja, also für selten genutzte Sachen oder teuer anzuschaffende Sachen oder schwierig zu wartende Sachen macht also halt ein gemeinschaftlicher Besitz, den man über Mieten dann abgelten könnte, ja, der macht dann schon Sinn. Ja. Also zum Beispiel die ganzen Genossenschaften machen das ja, ne, mit den großen Mähdreschern und so, also die in der Genossenschaft organisiert sind, ne.
Ja, Genossenschaften sind ja auch ein Thema für sich, da möchte ich mich jetzt im Augenblick mal nicht drauf einlassen, aber die Idee ist auch so pervertiert worden, gerade übrigens auch bei Wohnungsgenossenschaften, da fällt mir ganz wenig zu ein. Also das, was ich an Genossenschaften kenne und was die für eine Politik treiben, das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass das Verbände sind von, in dem Fall, wenn es jetzt um Wohnungen ginge, Mietern, die sich da quasi die Kosten teilen, sondern da herrscht auch so eine ganz komische, wir müssen mehr modernisieren, wir müssen mehr Rücklagen bilden. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber das nur am Rande. Ja, diese Dinge, die man so mieten kann, wie gesagt, ich habe gerade nicht zufällig gesagt, man kriegt ja früher ein ganzes Auto gemietet. Heute gibt es im Zuge der, ich hätte jetzt fast gesagt KI, es gibt ja Software. Es gibt ja Software, ja. Und mit diesen Software kann man Sachen ein- und ausschalten. Und das finde ich absolut geil, was man den Leuten alles andrehen kann. Also früher, wenn ich ein Auto gekauft habe, konnte ich mir überlegen, wie ich eine Klimaanlage habe. Brauche ich elektrische Fensterheber? Muss ich unbedingt eine Funkzentralverriegelung haben? Bla bla bla. Dann habe ich halt dieses Paket gekauft oder nicht. Heute kriege ich ein Auto. Da zahle ich erstmal einen Preis für. Und dann kann ich zum Beispiel dafür, dass es blinken kann oder auch anspringt, wenn ich ein Knopfchen drücke. Die Leistung kann ich mir dazu mieten.
Ja, ist doch geil.
Ich meine, wer macht das?
Das ist ein altes Konzept, war früher bei den Mainframes auch so. Du hast halt einen riesigen Rechner dahingestellt, aber du hast halt nur die Lizenz für einen der Prozessorkerne gehabt, also wurde auch nur einer angeschaltet. Und wenn du mehr bezahlt hast, dann kam der Onkel von, keine Ahnung, und hat dann IBM wahrscheinlich und hat dann halt noch drei weitere angeschaltet oder so, wenn du bezahlt hast.
Ja, das ist dann Hardware, da kann man nichts machen, oder?
Nee, ist genau dasselbe. Also ist schon alles fest verbaut, aber wenn du nicht für die Nutzung zahlen möchtest, dann kriegst du das auch nicht zu nutzen. Ne?
Ja, wobei, wie gesagt, diese Konzepte kenne ich auch noch als so Kaufkonzepte. Also ich habe mal eine Zeit lang gehabt, da war ich der Ansicht, ich müsste immer Grafikkarten haben mit einer gewissen Leistungsfähigkeit. Und da habe ich halt auch kennengelernt, wie viele Flaschenhälse auf so einer Platine verlötet sind. Also im Prinzip sind viele Produkte da absichtlich schlecht gemacht worden, weil wenn du die volle Leistung haben willst, dann kommt da halt, was weiß ich, ein anderes Bauteil rein und es kostet keinen Cent mehr bei der Herstellung, es kostet dich dann halt nur 100 oder 1000 Euro mehr bei der Anschaffung. Aber dass man sowas jetzt macht, wie gesagt, als Mietkonzept. Ich habe schon eine Karre gekauft für ein paar zigtausend Euro und dafür, dass ich dann, dass er dann seine maximale Endgeschwindigkeit erreicht oder auch, weiß ich nicht, Sitzheizung, das muss ich dann dazu mieten. Ich, wie gesagt, die Idee für einen Eigentümer finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber wer ist so dämlich und kauft so einen Mist? Warum tut man das?
Warum mieten Leute Software? Ja, also ich meine, du kannst ja so sehen, es gibt ja die drei großen Betriebssysteme, die man so zu Hause benutzen kann. Das eine kostet nichts, ja. Das andere und lässt sich auf fast allem installieren in irgendwelchen Geschmacksversionen. Das andere kommt eigentlich mit der Hardware, kostet aber eigentlich auch nicht wirklich was, lässt sich aber nur auf der besonders teuren Hardware, die dafür gebaut worden ist, zum Laufen bringen, ja, außer man macht einen Hackintosh oder so. Und das andere muss man halt teuer bezahlen, ja? Sehr teuer bezahlen. Ne? Also da reden wir nur vom Betriebssystem jetzt, ja, Office und so weiter, gibt es noch andere Sachen. Ja? Aber dann auch diese perverse Situation, wenn du eine Bildbearbeitung haben möchtest und die länger haben möchtest und den quasi Industriestandard haben möchtest, dann musst du die mieten und zwar jeden Monat neu. Ja? Und das ist ja für ein halbes Jahr vielleicht ganz lustig oder so, aber erstens, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Minimummiete ein Jahr. Und du brauchst danach noch, wenn du also länger als ein Jahr da mit Industriestandard oder dem quasi de facto Standard da deine Daten durch die Geld verschippern willst. Und das heißt, du zahlst da im Endeffekt Hunderte, Tausende an Units eigentlich für keine besondere Leistung. Ja,
ja, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Wie erkläre ich mir das ohne Verschwörungstheorien?
Ja, also Kapitalismus ist keine Verschwörungstheorie, sondern Naturgesetz.
Ach so. Alter. Das macht mich sprachlos.
Ja.
Nein, wie war das noch? Ich hab den Spruch von Horkheimer aus den 40ern mir nie gemerkt. Irgendwie, was weiß ich, das mit dem... also inhaltlich sagt er, dass Kapitalismus zwangsläufig in organisiertes Verbrechen mündet. Und kann man so sehen, finde ich.
Ja, irgendwie schon, ne?
Und das sage ich also, natürlich nur, weil ich eigentlich auch gerne Kapitalist wäre und nur nie Erfolg hatte.
Ja, muss was vermieten. Also Abo-Modelle und vermieten ist halt immer genau das Richtige, wie man Profit machen kann.
Das Problem ist nur, ich bin langsam aus dem Alter raus, wo jemand für diesen Körper noch bezahlt. Also
ja, muss was. Also du sollst ja auch nicht was leisten, du sollst ja irgendwas, was du mal zusammengeschustert hast, immer wieder verkaufen. Ne?
Ach so.
Schreib doch mal ein Buch.
Du bist böse.
Ja? Intellectual Property ist da. Das ist genau das, was man braucht halt so eine Cash-Cow, die immer wieder jeden Tag 20 Cent abwirft, aber das eine Million Mal. Ne? Das ist Kapitalismus. Ja? Das muss auch dein Lebensziel sein, sowas zu wollen.
Ja, mein Versuch, das Rad patentieren zu lassen, ist gescheitert, ebenso wie der Musterschutz für die Ohrfeige. Ich sag ja, ich bin eigentlich habe ich versagt am Markt und deswegen finde ich Kapitalismus blöd.
Also Kulturpraktiken von vorgestern ist hier, muss ja sonnenklar sein, dass das nicht mehr funktioniert. Ohrfeige also.
Ja, vielleicht, das kommt alles wieder, da bin ich sicher.
Das stimmt eigentlich.
Ja, spätestens wenn der Putin kommt. Aber gut, lassen wir das mal. Lassen wir das mal beiseite. Nee, ich finde vor allem das auch interessant, was so die Konsequenzen letzten Endes anbetrifft. Ne? Also ich glaube, das war das erste Beispiel, noch bevor ich festgestellt habe, dass bei Luxusfahrzeugen, also Luxus für jedenfalls für Normalsterbliche, diese eigentlich ganz normalen Features, die so ein Auto normalerweise inzwischen hat, dass man dafür extra bezahlen muss, habe ich das bei Traktoren bei amerikanischen Traktoren habe ich davon gelesen. Die funktionieren überhaupt nicht mehr, wenn du deine Miete nicht mehr bezahlst. So, jetzt spinnen wir doch mal weiter. Der Bauer, der Farmer, der hat dann halt irgendwie seine Rate nicht überwiesen. Die Karre funktioniert nicht, er kann nicht ernten. Ja, wie gesagt, ich habe oft so die Vorstellung von diesem Alien, der so an der Erde vorbeifliegt und sich anguckt, was da unten passiert. Ja, und ja, mein Gott, ich weiß, warum sie nicht gelandet sind.
Deswegen ist ja die Nachricht, die von Voyager kommt und in der Lupe läuft, deswegen sagt ihr auch tatsächlich Stay on Earth. Ja? Will keiner was mit uns zu tun haben. Ist keine Warnung für uns. Ne? Das ist ein Schutz von all den Aliens da draußen. Ja? Also die Sachen sind nicht durchgedacht da. Mit deinem Trecker, das Beispiel, das andere haben wir ja schon nicht erklären können. Wie kann es sein, dass jemand sagt, ja, also für 1.000 vermiete ich das, aber für drunter lasse ich lieber leer stehen, ja. Ne? Ist mir auch völlig schleierhaft, ja, wie das das bessere Geschäftsmodell sein kann. Ne? Wie es sich, ich will es anders sagen, wie es sich lohnen kann. Ja.
Was mir ja jetzt wirklich stinkt, ist, dass du bist schuld, ne? Ja, also du bist ja sowieso schuld, das weißt du ja. Dieses Beispiel mit dem Piano, das stinkt mir, weil das, ja auch letzten Endes auch das mit dem Carsharing. weil das suggerieren mag, dass es sinnvolle Modelle gibt zu mieten. Weil sonst würde ich einfach sagen, lass uns das, ich wähle dafür auch die Grünen, die verbieten ja so gerne Sachen, lass uns doch einfach das Vermieten verbieten.
Ich glaube, es ist immer das Vermieten, wo am Ende ein Profit steht. Ja. Also wenn man es so sagen würde, wenn man weiter eine Gesellschaft haben möchte, in der irgendwas mit Geld geht, ja, oder mit einem abstrakten Wert, ja, dessen Wert man irgendwie vereinbart, also Geld, dann hat man immer so Sachen, dass man irgendwo für bezahlen muss, für Dienstleistung, für Wohnen oder wie auch immer. Ja. Also wenn man es halt nicht alles ganz komplett wie auf der Enterprise machen möchte. Ne? Aber dann ist natürlich so, die Wohnungen gehören der Allgemeinheit, werden von der Allgemeinheit verwaltet. Ja? Ich meine, das wird halt die in den Ämtern besonders freuen, weil die ja immer zu wenig Arbeit haben, glauben die. Aber dann hättest du halt eine Form der Miete, die vielleicht gerechter wäre. Ne? Außer wenn natürlich halt die Bürokratie auf einmal halt die Blase wird und sagt, ja, so ohne 20 Aktenordner am Tag pro Wohnung geht's aber nicht, Freunde. Ja? Wir sollen das sonst verwalten können. Ne?
Ja, ich finde, da sind wir ja genau wieder auch an so einer Lieblingsstelle von mir, wo es darum geht, irgendwas zu regulieren. Also ich habe da so ein Raubtier, ein Tiger, und so, den will ich jetzt aber unbedingt als Haustier haben, und dann gehe ich hin und stutze ihm regelmäßig die Krallen, sorgt dafür, dass er nicht so viel isst, damit er nicht so stark ist. Und die Zähne, da muss man sich halt auch irgendwas überlegen. Also oder ein anderes Bild. Es wird ja so gerne gesprochen davon, ja, eigentlich ist das ja, kann man ja soziale Marktwirtschaft machen. Halt, wie gesagt, dieser Karnevalstitel für Kapitalismus. Man muss das halt regulieren und dafür sorgen, dass diese Auswüchse nicht zustande kommen. Aber ich kann ja hingucken, wo ich will, ob es jetzt die Krankenversicherung ist, ob es die Wohnungsversorgung ist. Letzten Endes inzwischen auch wieder die Lebensmittelversorgung, die Preise etc. pp., die Energieversorgung. Egal, wo ich hingucke, finde ich sogenannte Auswüchse. Das ist so ein Bild wie, was weiß ich, so wenn ich so im Amazonas im Dschungel bin, sag hier, ja, ohne die Auswüchse wäre das eine geile Rollschuhbahn hier, aber mir fehlt irgendwie die Fantasie, wie man das erfolgreich regulieren sollte. Bin ich Pessimist?
Nö, du bist nicht Pessimist. So, also ich meine, das Realistische an der Sache ist ja, diejenigen, die die Regulierung machen, sind die, die von der Regulierung auf keinen Fall getroffen werden wollen.
Oha.
Außerdem leisten wir uns ja auch noch hier so, wie heißt das halt, die beständige stehende Karnevalssitzung oder was da halt so im Parlament halt. Ne? Und also wir haben da, also wir merken ja, dass wir da zu einem Großteil halt die Leute, die nicht wirklich mit der richtigen Fachkenntnis uns Wahrheiten verkaufen, die gar keine Wahrheiten sind, beschäftigt sind. Ja.
Also ich distanziere mich von dieser Aussage, weil ich höre da eine Verhöhnung des Staates und eine Delegitimierung an.
Nur im karnevalistischen Sinne.
Ich bin kein Terrorist.
Nur im karnevalistischen Sinne.
Okay. Ja. Vielleicht sollten wir dann diese Folge da am 11.11. veröffentlichen.
Ja. Man muss auch mal was jetzt hier in dieser trockenen, dürren Zeit.
Man muss sich jetzt hier nicht gönnen.
Auch wenn es mitten in der Fastenzeit ist, aber.
Ja, was haben wir ausgelassen?
Alles wahrscheinlich.
Wie immer.
Ja.
Ja, ich meine, ja. Tatsächlich ist, wie hieß da eigentlich die Treckerfirma? Wenn ich es mal ein.
Ist es Denre gewesen?
Nee.
Irgendwie
so Direwolf. John Deere, genau. John Deere was. Und ansonsten gibt es mindestens bei BMW so lustige Zusatzfeature-Miet. Ich glaube bei Mercedes auch, keine Ahnung. Also bei viel, guckt's doch selber. Also das sind sowieso.
Mach doch mal eine Probe.
Die Leute, die mir zuhören, können sich sowas sowieso nicht leisten. Das ist nichts für uns. Aber vielleicht hängt auch letzten Endes.
Leiste dir mal einen schönen Anzug und dann machst du mal eine Probefahrt bei BMW.
Den Anzug kann man auch mieten.
Eben.
Ja, ja. Und dass, wo war ich denn jetzt gerade? Dammit.
Was wir ausgelassen haben.
Ja, ja. Ach ja, Statussymbole. Genau, es geht um Statussymbole. Vielleicht ist das tatsächlich auch etwas, das deshalb funktioniert. Also wenn ich so verschwenderisch mit meinem Vermögen, mit meinem Einkommen umgehen kann, dass ich mir was Schweineteures kaufe, was dann nur funktioniert, wenn ich dem noch reichlich Miete hinterher werfe, also Mietzins sozusagen, dann bin ich ja wer. Und es ist letzten Endes vielleicht sogar auch eine prima Lösung für unsere Protestanten, die ja nicht rumasen dürfen. Aber wenn die sagen, ich muss ja, dann kann man auch sagen, gut, dann darfst du auch von dem sauer verdienten Einkommen entsprechend viel wieder in den Konsum zurückgeben.
Ah. Also das sind halt diejenigen, die die Wirtschaft am Laufen halten, ja?
Die Schwaben.
Ach so.
Warum denke ich gerade an Schwaben? Ich muss an Schwaben denken.
Mir fällt schon gar nicht mehr ein, warum du an Schwaben denkst.
Ja, weil der Schwabe an sich ein heimlicher Calvinist ist. Das muss auch keiner verstehen, was ich hier sage. Es gibt ja auch Sachen, es gibt ja auch so Rätsel, da muss man so ein bisschen selber was tun. Ja, ansonsten Miete. Ja gut, man hätte noch über Huren sprechen können.
Also theoretisch kann man ja eigentlich alles vermieten oder mieten.
Ja. Ja, weil ich habe mir zum Beispiel Folgendes überlegt, das was jetzt immer wieder ein bisschen zurück bei den Wohnungsmieten, wenn ich im Prinzip dazu gezwungen bin, wenn ich da bleiben möchte, wo ich schon immer gewohnt habe, oder auch am Endeffekt, wenn ich überhaupt noch irgendwo wohnen möchte, dann muss ich vielleicht 20 Stunden die Woche arbeiten, um mir die Miete leisten zu können. Das kann eine Hure vielleicht wenn sie gut organisiert ist, vielleicht mit ein, zwei Freiern schaffen. Ich muss dafür 20 Stunden arbeiten. Also wie auch immer, wir gehören den Eigentümern. Ja? Das heißt, die ohne Eigentümer sind im Prinzip Eigentum der Eigentümer.
Hättest du doch mal was Ordentliches gelernt, wärst du mal Vorstand von so einer Wohngesellschaft geworden.
Ach, das kann man lernen. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte.
Ich weiß nicht, ob man Vorstand von einer Wohngesellschaft lernen kann.
Ich wollte BAD studieren, aber ich habe keinen Studienplatz gekriegt.
Ja, das ist aber einfach die ungleiche Bezahlung von investierter Lebenszeit, ne?
Ja, aber das ist das, worauf ich doch hinaus will. Es ist Lebenszeit. Ich meine, hier, lest doch das große linksradikale Werk, wie heißt es noch? Momo, da steht's drin. Michael Ende.
Ja. Ja. Ja.
Die fangen alle mit M an. Marx, Momo, da stimmt doch was nicht. Michael.
Mann, oh Mann.
Michael.
Ja, aber viele, ich glaube, viele sehen das auch ein bisschen anders. Die sagen, ist auch total gut, jetzt kann ich das anhäufen, damit ich dann nachher mein Leben genießen kann. Ja, wenn wir uns mal an, wie war das halt, play hard, was musste man davor machen? Work hard, play hard oder irgendwie. Auch alles, das sind alles so Durchhalteslogans für nix, ja. Also mal kurz betrachtet, wenn du halt hart durcharbeitest, aber nach 7,5 Stunden einfach tot umfällst, weil du zu hart gearbeitet hast, das wird nicht die harte Party danach. Ja? Und wenn du das einfach mal hochschraubst auf ein paar Jahrzehnte, wenn du halt diesen coolen Job gemacht hast, wie zum Beispiel irgendwas mit Chromsalzen und Leder oder so, da wirst du deine Rente auch nicht sehen. Ja? Das ist... Die reitet vor dir in den Sonnenuntergang, der aber nur der Goldglanz jemand anderes Tasche ist, aber egal.
Aber auch so, wenn du viel Glück hast und einen gewissen Überschuss auf diese Art und Weise erwirtschaftest, dann kannst du, was nämlich auch ein sehr wichtiges Motiv ist in der Branche, glaube ich, dann kannst du dein Leben vielleicht nicht genießen, aber du kannst deinen Tod genießen. Ja? Also hier der olle Fugger, der hat sich ja, unter anderem haben sie sich mit den Ablassbriefen ja steinreich gemacht damals. Und der sorgt dafür, dass bis heute für den gebetet wird. Ja, der kann seinen Tod richtig genießen. Ist vielleicht ein Modell, was, ja, ich meine gerade so, wenn so Minimax, ne, wenn du dir überlegst, okay, ich werde jetzt 800 Jahre bebetet oder so. Ich glaube, das Konzept steht da letzten Endes auch hinter. War das, was Adorno mit Mimesis ans Tote, ich rede heute aber auch einen Quatsch.
Ich soll schon wieder eine Adorno-Frage beantworten.
Ja, nee, lass mal. Wer, also, ich vereinfache das einfach. Wer früher stirbt, ist länger tot. So, also, wie gesagt, die Futuristen hatten ja auch so komische, morbide Mottos. Motti. Es lebe der Tod, kann ich mich dran erinnern.
Ja, ne? Work-Life-Balance. Ne?
Ja, Work-Death-Balance.
Also ich meine, wir gehen ja auch besseren Zeiten entgegen, also auch für alle, die keinen Job haben oder einen Job suchen, hier bei uns beim lokalen Edeka. Ich habe nicht alles gelesen, wie die da neue Mitarbeiter suchen, aber im ersten Paragraph, was es an besonderen Sachen gibt, ist halt ein organisiertes Sommerfest und eine betrieblich organisierte Weihnachtsfeier. Vor lauter Freude konnte ich gar nicht weiterlesen. Kann also nur besser werden danach.
Halt. Ich nehme an, mit Anwesenheitspflicht und
ich habe dich nachgefragt an der Käsetheke. Der ist aber hoffentlich Anwesenheitspflicht, oder?
In der Freizeit, versteht sich.
Ja, ja, sicher. Man sollte mich mal bewerben und so ein paar Sachen fragen. Ich wollte mal fragen, ist da Anwesenheitspflicht?
Da mach doch mal richtig aber was Investigatives.
Ja. Ich wollte noch direkt einen Verbesserungsvorschlag machen, aber den können Sie nur machen, wenn Sie mich einstellen. Also ich würde sagen, wir machen die Feier, aber auch nur in der Freizeit.
Ja, und jetzt komme ich und wir machen ab heute das ganze Jahr Weihnachtsfeier. So,
ja.
Das ist doch ein Konzept.
Ja, du machst Life-Work-Balance, wa?
Deinen Job hast du auch nur gemietet. Ja.
Wusstest du übrigens, dass man sich auch so Clowns mieten kann für so Feiern?
Ich glaub,
also nicht,
dass
ich jetzt
keine.
Hier Werbung machen wollte, aber...
Nee, ist schön. Also ist albern genug. Ich stimme dir zu. Ausnahmsweise mal.
Ja, danke.
Wir sollten uns beenden für heute.
Ja.
Ja. Ich mache das mit der magischen Formel. Tschüss.
In diesem Sinne. Tschö.